meine jetzt 10,5 Jahre Vollzeitarbeit gewesen. Ich möchte versuchen, das so schnell und so kompakt wie irgend möglich vorzustellen. Es handelt sich darum, dass ich Web-Applikationen programmiere und versuche, das auf eine sehr ergonomische Art und Weise zu tun. Es handelt sich hierbei um eine Full-Ajax-Programmierung, das heißt, soweit ich weiß, die einzige, die es überhaupt gibt. Full-Ajax, was das bedeutet, das sieht man, wenn man sich von dieser Seite den Quellcode anguckt. Mache ich jetzt einfach gleich ganz am Anfang. Das hier ist der Quellcode dieser Webseite. Hat 708 Byte. Das heißt, das Ding besteht vollkommen aus objektorientiertem JavaScript. Und das ist auch der einzige Code, den ich zeigen will. Das ist einfach ein Head mit ein paar Hashtags. Und es ist ein Body mit einem Div-Element tb-body, was wir hier sehen. Das ist alles, was man jetzt vorerst mal wissen muss. Mehr gibt es nicht an Source-Code. Entsprechend wird diese Seite nach 782 Byte tatsächlich zur Anzeige gebracht, fängt dann an, JavaScript nachzuladen. Im ersten Schritt eine kleine Bibliothek von 10 Kilobyte. Insgesamt nach 20 Kilobyte ist die gesamte Seite geladen, so wie sie da steht. Was davon nicht betroffen ist, sind grafische Informationen. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf einen Reload gehe, dann sieht man, dass sich das über mehrere Schichten erstreckt, diese Webseite. Es ist sogar so schnell, dass man es nicht sieht. Ich muss, glaube ich, mit dem Browser den Browser schließen und wieder öffnen. Da hat man ein bisschen besser gesehen. Also zuerst wird das Hintergrundbild angezeigt mit den zwei Falten. Das ist wirklich dieses Blaue mit den zwei Falten. Danach wird ein zweiter Layer drübergelegt. Das ist ein GIF-Layer, zu dem sage ich später noch was Kleines, weil der ist auch ganz lustig. Und dann werden oben drüber die anderen Elemente gelegt. Und diese gesamte Webseite besteht aus ineinander geschachtelten JavaScript-Objekten. Diese JavaScript-Objekte werden dynamisch nachgeladen. Das heißt, ich sage hier solche Aufrufe wie zum Beispiel, in der oberen rechten Ecke zeige mir das Login-Objekt. So funktioniert das. Objekte bei diesem Ajax können beliebig ineinander verschachtelt werden. Und das gesamte Ajax, das besteht aus 500 Zeilen, es enthält praktisch eine Template-Engine, also eine Template-Construction-Engine. Es enthält sein eigenes Caching. Und es lädt alles dynamisch und asynchron und out of order vom Server nach. Das heißt, ein Objekt auf dieser Webseite, und das ist ein weiteres Kennzeichen davon, besteht völlig getrennt aus JavaScript, HTML Template und CSS. Und die werden zur Laufzeit dynamisch nachgeladen. Was das bedeutet für eine Arbeit, sieht man, wenn man, ich habe das mal zu Testzwecken hier eingebunden, sich den Objektlader betrachtet. Das hier ist die Liste der Aktionen, die ausgeführt wurden, seit das System gestartet hat. Das sind vom Objektlader. Was man hier sieht, wir gehen zurück. Eine Instanz, Index-Body und TB-Body, das ist die Hauptseite, der Gesamtaufbau. Dann lädt er sich das JavaScript-Objekt, dann hat er es geladen, stellt beim Ausführen fest, es braucht ein Template, er lädt das Template dynamisch nach, ruft einen Callback auf und bringt das Ganze zur Anzeige. Innerhalb des JavaScript-Objektes, was die Gesamtseite beschreibt, den Gesamtaufbau, werden jetzt weitere Elemente nachgeladen. Man sieht sie ja, man sieht ja ein Menü, man sieht den Login da oben, man sieht irgendwelche anderen Elemente. Jedenfalls passiert das hier. Und wenn man hier sieht, dass das noch relativ geordnet ist, hier unten geht das völlig in Unordnung über. Das heißt, ich kann hier sagen, zum Beispiel, starte mir das Laden eines TB-Window-Objektes und das ist tatsächlich ein Objekt, das ein Window darstellt. Ja. Also eine Klasse, die Windows-Objekte, aus der Windows-Objekte dann instanziert werden. Das fängt er an vorzuladen und dann fängt er an, die Seitenelemente zu laden, aber völlig parallel. Das heißt, wenn ich dem Hauptindex sage, er soll alle Elemente außen rum laden, dann lädt er tatsächlich 8 parallele Objekte, und zwar jedes mit möglicherweise 3 Dateien. Also JavaScript, HTML und CSS. Dahinter steckt so eine Art Verzeichnisstruktur. Es gibt also einen modularen Verzeichnisaufbau. Es gibt, man wird gleich sehen, wenn ich mal ein paar Fenster zeige. Es gibt einen Verzeichnisaufbau, da gibt es dann zum Beispiel ein Verzeichnis-Chat. Das enthält für den Chat 2 Objekte, einmal den Chat selbst und die Userliste. Wir kommen gleich drauf, ich zeige euch das. Und es enthält natürlich die CSS,
und die Templates an der entsprechenden Stelle in einer ganz eindeutig definierten Struktur. Wer das begriffen hat, dieses System, und das ist nicht schwer zu begreifen, also ich habe es schon mal in einer halben Stunde komplett installiert und erklärt. Wer das System begriffen hat, kann beliebig komplexe Vorgänge darstellen. Dieses AJAX funktioniert auf allen Browsern, in allen Betriebssystemen. Es funktioniert auf Handy, auf manche Handys. Es funktioniert auf Set-Top-Boxen fürs Fernsehen und ich habe es schon auf dem Lidl-Verkaufsautomaten gesehen. So, jetzt schauen wir uns mal an, wie das im Einzelnen aussieht.
Ja. Wie fehlertolerant ist das System? Also wenn ein Objekt irgendwie sich irgendwo vergreift oder irgendwo geblieben ist.
Das ist sehr fehlertolerant, das läuft einfach weiter und sagt und wartet ewig drauf, dass das Objekt kommt.
Aber ansonsten der User sozusagen dann so.
Es bleibt eine Debugmeldung hier unten stehen. Also was man hier nicht sieht, vielleicht sieht man, wenn ich nochmal einen Reload mache, dann müssen wir mal hier unten drauf achten, hier auf diese Stelle. Ne, es ist so schnell, dass es hier gar nicht mehr ankommt. Normalerweise tauchen da unten Lademeldungen auf. Das heißt, wenn ein Ladevorgang nicht beendet wird, dann bleibt der als letzter Ladevorgang stehen. Das System dort, das ist völlig unabhängig voneinander. Das ist tatsächlich fast wie ein Multitasking in JavaScript, was es ja eigentlich nicht gibt. So.
Noch eine kurze Frage.
Ja?
Was ist das eigentlich?
Was die Seite ist. Die Seite ist schlicht und einfach jetzt mal der funktionale Prototyp, der zeigen soll, was möglich ist mit dem System. Ja, und es wird eine Grobware und es wird im Zusammenhang mit der Karte, zu der sage ich ganz am Schluss noch was, wird es noch was ganz anderes.
Ja, Grobware mit also Verwaltung von Terminen und.
Das wird die Grundbedingung und diese gesamte Grobware mit Chat, mit Forum, als Wissensdatenbank, mit Terminen, mit und so weiter, Kontaktmanagement, die wird Open Source, komplett.
Und,
bitte? Free to use, ich weiß es noch nicht, ich muss mich erstmal informieren.
GPL.
Ja, ich habe keine Ahnung. Das ist für kooperatives Arbeiten. Das läuft übrigens über beliebig viele Server. An der Seite, so wie Sie jetzt hier zu sehen, sind schon zwei beschäftigt. Ja, da sage ich auch noch am Schluss was. Gut, dann ist es was Besonderes hier, das ist ausgerichtet auf Geschäftsprozesse. Das ist also im Vergleich zu anderen Ajaxen, die man kennt, langweilig. Es sieht im ersten Moment langweilig aus. Es kann aber ein paar Sachen, die andere Ajaxe nicht können. Zum Beispiel ein Fenster, hier sieht man eins, ein Menüfenster in dem Fall. Ein Fenster kann natürlich andere Objekte beinhalten. Objekte können wieder Objekte beinhalten. Die Schachtelung ist hundertprozentig klar. Ja, also die sind komplett voneinander getrennt. Ich kann beliebig viele gleichartige Fenster aufmachen in einem Mittelbereich. Ich kann... Das hier ist ein Single-Document-Interface, das heißt, dieses Fenster kann ich nur einmal aufmachen. Multi-Document kann ich mehrfach aufmachen. Das sind jetzt nur Platzhalter. Aber man sieht, dass diese Seite als Gesamtheit niemals scrollt. Das tut sie auf keinem System, das geht browserübergreifend. Das heißt, ich kann im mittleren Bereich so viele Geschäftsprozesse in beliebiger Verschachtelung darstellen, wie ich will, und zwar gleichzeitig, ohne dass der Benutzer die Übersicht verliert. Wenn der zum Beispiel, was ganz vorkommt, in einem Arbeitsablauf einen Anruf kriegt, mach mal das und das, und er muss in einem Programm an einer anderen Stelle, dann ist das oft damit verbunden, im Internet meistens sogar, dass man das, was man gerade tut, abbrechen muss, wenn man in derselben Software ist, und dann an anderer Stelle was anderes machen, dann weiß man nicht mehr, wo man war und so weiter und so fort. Die Ansage bei dem System ist, beliebig viele Geschäftsprozesse, also Einzelaufgaben in Geschäftsprozessen, ebenso übereinander spielen zu können. Die Frage ist natürlich, wenn man hier die gesamte Seite nicht scrollen kann, wie kommt man da wieder ran? Da muss ich mir natürlich ein Ordnungskriterium überlegen und das mache ich ganz einfach hier, indem ich oben das oberste Fenster an die unterste Stelle setze. Man sieht das jetzt nur, wie die Ziffern nach oben laufen oder die grüne Schrift. Ja. So kann ich durch alle Fenster durchblättern. Das heißt, wenn ich also sagen wir mal 5 Geschäftsprozesse bestimmte Aufgaben offen habe, kann man durch die durchblättern. Ja, man kann auch man könnte zum Beispiel in einem Fenster einen langwierigen Upload starten und dann mit der nächsten Aufgabe weitermachen. Während der Upload in dem Fenster läuft, mache ich einfach noch ein neues auf und mache mit irgendwas anderem weiter. Das geht mit diesem System. So, das ist die eine Besonderheit dieses Systems. Vielleicht noch dazu zu sagen, es ist XHTML 1.1 strikt. Ja, und es sind keine werden keine Tables verwendet. Also auch diese Innenstruktur mit dem Scrollbalken, die ist tatsächlich HTML 1.1. Und das hat mich richtig Kraft gekostet. Da habe ich monatelang dran gesessen, bis ich da, also per Trial and Error, weil da gibt es keine Ansagen mehr für sowas. Ja, also ich glaube, jetzt in der Heise war gerade ein Artikel, wie man sowas mit dreispaltig hinkriegen kann, aber naja, gut. Das Ganze, wir sind jetzt tatsächlich im Internet, wenn ich jetzt auf Communication gehe, ich bin nicht eingeloggt, jetzt kommt eine nette Eigenschaft vom System. Ich logge mich hier mal ein und achten muss man auf das Menü. Hier sind alle Menüpunkte ausgegraut, das heißt, man sieht sie nur als Text. Wenn ich mich jetzt einlogge mit irgendwas, das wird übrigens nur in der Session geschrieben, dann hat er automatisch anhand meines Usernamens die Berechtigung für dieses Menü nachgeladen, ohne dass die Seite neu erzeugt wurde. Und jetzt habe ich den Chat-Link tatsächlich. Und wenn wir Glück haben, haben wir sogar Gäste im Chat. Haben wir aber nicht. Tja, das ist also ein ganz normaler Chat. Sowas hat man sicherlich schon gesehen. Reagiert ein bisschen langsam, aber ist sauber ansonsten. Ja. Hier bei der Kommunikation sieht man auch schon, was so in etwa der Umfang des Grundsystems sein soll. Was das Grundsystem können soll. Das Ding ist aber nicht so gedacht als Groupware und das war's, sondern das soll sein eine Programmiergrundlage. In der Groupware sollen alle funktionalen Bestandteile so drin sein, dass man es nehmen kann und damit seine anderen neuen Module dazu stricken kann. Module heißt bei mir hier, dass die tatsächlich so einfach sind, man hat ein Modulverzeichnis und wenn ich ein Modul installieren will irgendwo, dann nehme ich das Modulverzeichnis und werfe es einfach auf einen anderen Server ab. Dann lasse ich noch eine Link-Prozedur laufen und das war's. Das war die Installation eines Moduls, wie zum Beispiel der Chat. So, wie gesagt, an dieser ganzen Sache arbeite ich 4,5 Jahre und es wird auch noch wesentlich mehr werden, weil ich bin noch lange nicht da, wo ich hin will. Ich will aber noch einen letzten Aspekt von dieser Seite zeigen. Dadurch, dass das so extrem objektorientiert funktioniert, hat es mich als Modulinstallation ungefähr 10 Minuten gekostet, den Git-Server aufzusetzen, der diese Weltkarte macht. Allerdings habe ich natürlich für die Linux-Installation von dem Server einen Tag gebraucht. Ja. Aber ich meine, vielleicht kennen das ein paar Leute aus der IX, da war das zwar das Projekt drin. Das hier ist zwar eine Git-Grafik, diese Weltkarte, aber die wird on the fly erzeugt. Und sie ist, ich habe sie auch gleich umgebaut, sie ist transparent, sie liegt sozusagen über dieser Hintergrundgrafik mit den zwei Vögelchen. Ja? Das heißt, ich kann jetzt beliebige Layer drüber stapeln. Und mit meinem objektorientierten Programmiersystem, wenn ich das mal so nennen darf, ist ja immer so ein bisschen die Frage bei JavaScript, mit meinem objektorientierten Programmiersystem wäre ich in der Lage, hier ein CAD draus zu machen, eine GIS-Anwendung, völlig egal. Und es ist immer qualitätsgesichert, weil das Objektmodell absolut ist. Und damit bin ich. So, was ich noch sagen wollte, ich bleibe ja noch hier, der Rechner bleibt auch hier. Ich habe den Code von der Sache mit. Wer nachher mal reingucken will, können wir dann zusammen mal reingucken.
Okay, gibt es Fragen? Ja, fangen wir da hinten an.
Also ich bin nicht aus der Technik-Ecke.
Ja.
Für mich stellt sich die Frage aus dieser Sicht, was sind Vorteile gegenüber anderen Technologien, sagen wir mal.
Bei Ajax generell, bei dieser?
Nein, bei dieser. Also Ajax kann das nicht tun, glaube ich.
Also es gibt zwei Arten ein Fenster mit Ajax, also es gibt überhaupt, Ajax hat ja die Möglichkeit, wahlfrei auf eine Webseite zuzugreifen. Das machen alle Ajaxe, die ich kenne, mit einem ungebundenen Modell. Das heißt, man hat ein Fenster, im Prinzip fängt der Browser an und macht ein neues Betriebssystem, ein neues Windows, wo man neue Fenster hat. Das habe ich ganz bewusst nicht gemacht. Und zwar deshalb nicht, weil man hat zwar dann die Wahl, von Fenster zu springen und nochmal ein zweites und ein drittes und ein viertes aufzumachen. Was man aber nicht mehr hat, ist, dass man, wenn man das Fenster, an dem man gerade gearbeitet hat und dann noch durch drei andere geklickt hat, dass man dann die Reihenfolge wieder findet, die man zurückgeht, seine die letzten Schritte sozusagen. Und deshalb habe ich dieses Konzept aufgesetzt. Ich könnte übrigens auch problemlos freifliegende Fenster verwenden, das ist egal. Ich sage nur, das hier ist aus Geschäftsprozesssicht die eingängige Variante. Man kann sich halt vorstellen, da wird man hier unten auch noch ein kleines Menü geben und da werden die nächsten 10 Aufgaben drinstehen. Ja? Während man auf der anderen Seite eben dann ein Menü hat, wo man seine eigene wahlfreie Auswahl treffen kann aus den Optionen, die das System bietet. Ja. So hat man immer eine Verbindung zwischen Workflow und eigener Auswahl.
Das heißt, nicht an den System der Typen an sich gekoppelt, sondern eher darum zu gucken, was diese wichtige
Geschäftsmodelle sind. Das ist eine ergonomische Entscheidung gewesen. Ja. Wie gesagt, freifliegende Fenster sind für mich auch kein Problem. Dafür brauche ich jetzt wirklich nicht mehr viel. Ich muss die nur noch absolut positionieren und einen Backdrop auf die Titelbar machen. Könnte ich. Aber in dem Moment, wo du das erste Fenster aus der Reihenfolge rausziehst, hast du den Fluss deiner Geschäftsprozesse nicht mehr in dem Sinne, wie du es haben willst. Ja. Das ist der ergonomische Gedanke, der dahinter steht.
Ja.
Hier?
Ja?
Kannst du so ein paar Software-Technologien noch demonstrieren? Oder?
Bitte?
Also gibt es noch ein paar Module?
Im Moment gibt es noch keine weiteren Module. Ich habe also tatsächlich, das Ding besteht im Moment aus, nehmen wir das Fenster noch mit, aus 5 Objekten. Diese 5 Objekte haben 9 Monate gedauert. Nämlich deshalb, weil sie auf allen, das ist die Ansage bei der ganzen Sache, ich mache nichts, was nicht auf Linux, Mac und Windows mit allen gängigen Browsern läuft.
Worauf willst du jetzt hinaus? Also was für Buchwertungsinteressen sind jetzt da drin? Jetzt auch den Chat und den...
Also bis jetzt, wie gesagt, bis jetzt ist das eine Leinwand.
Ja. Erstmal
Im Konzept haben wir jetzt erstmal das Typische, was immer in Projekten fehlt, die gesamte Kommunikation. Die Kommunikation in der Gruppe, ja, das ist natürlich Chat, Private Message, E-Mail, Forum als Wissensdatenbank, ja. Und Contact, das soll Kontaktmanagement sein. Das heißt, da ist dann auch das Kontaktmanagement, telefonische Kontakte mit außen Sachen drin. Was natürlich dazukommen soll, ist dann ein ganz eigenes Menü für Projektarbeiten. Das heißt, Projektplanung, Projektcontrolling, alles was an Einzelaufgaben, an Arbeitsgruppen und so weiter verteilt wird. Und so soll das weitergehen. Aber wenn ich, sage ich mal, die ersten paar Sachen hingeschrieben habe, dann will ich es Open Source machen. Und zwar deshalb, weil das ganze Ding vom Volumen her so groß werden wird, dass ich das allein gar nicht schaffen kann.
Also du lehnst uns jetzt dazu ein, mit
dem Projekt? Jetzt erstmal noch nicht. Das dauert noch lang genug, bis das naja gut, also wer will, kann von mir aus gerne den Code mithaben, gepackt. Also da habe ich jetzt kein Problem mit.
Das ist nicht online.
Bitte, das ist im Moment noch nicht online. Ich gebe das noch nicht frei, weil es noch nicht sauber ist.
Okay.
Ja, und es muss dokumentiert sein. Es braucht nicht viel Dokumentation, aber die muss sein.
Aber man kann nicht per Mail kontaktieren.
Und das immer, ja, ganz genau. Das ist auch immer permanent online. Das ist also eine echte Webadresse da oben, systemdlv.php002.de oder phpbüro.de, da gibt es auch einen Link drauf. Man kann es also, wenn man will, kann man sich das gerne bei mir bestellen, aber das kommt dann richtig aus Teufelsküche, ja. Ist noch nicht, und da stimmen die Objektpositionen zum Beispiel noch nicht in der Struktur und so, aber...
Nochmal eine ganz normale Frage, an wen richtet sich das?
Das war kein Witz. Ich bin ein ehemaliger Projektgruppenleiter von Siemens und ich habe den Leuten, als ich 2002 aufgehört habe, habe ich gesagt, ich komme aber nochmal.
Also was ja. Sozusagen Leute, die im Projekt starten, egal was, auf Musiklabel, ob jetzt Programmiersachen, die sollen das nutzen zur internen Kommunikation?
Die können das einfach als Werkzeug nutzen, wenn sie wollen. Aber es ist tatsächlich eine Grundsoftware, auf die man beliebig aufbauen kann. Man kann sie nehmen als solches und kann sie einem eigenen Kunden als Projekt weitergeben mit eigenen Modulen, die man dazu strickt. Entweder als Ganzes, als solche Installation. Oder dass man das Einzelmodul nimmt und einzeln vermarktet, weil das ja einfach durch Zippen eines Modulverzeichnisses installiert ist, wenn man
also
so.
Also du bietest das Framework.
Es ist ja, ich höre das Wort Framework ja schon gar nicht mehr gerne, das hört auch keiner mehr gerne. deshalb habe ich auch gesagt, also Frameworks sind die anderen, ja. Es ist auch nicht so ein Framework wie andere. Die anderen versuchen ja immer, sag ich mal, möglichst alles abzudecken und wunderschön zu sein und nach außen zu glänzen. Das Ding verlangt noch JavaScript-Programmierung. Ja? Weil ich sage ganz einfach, also a fool with a tool is a fool. Ja, da wird keine gute Software draus, nur weil das Framework schon alles kann. Ja? Sondern ich verlange, dass da ein bisschen, sag ich mal, das ist, steckt im Konzept drin, es muss gedacht werden. Ja, das ist nichts, was man einfach so...
Oh. Ja, okay, ich verstehe das unter Framework. Also das ist dann nicht
Ja.
okay. Gut. Dann haben wir gleich noch zwei Fragen und dann nächste. Hier ist noch eine Frage und Peter hat noch eine Frage.
Ja? Du sagst, du möchtest Foren damit machen. Eine wichtige Funktion von Foren ist, dass in den Foren Artikel gefunden werden von Suchmaschinen. Das kann ich mir bei diesem Konzept nicht vorstellen.
Das ist bei dem System mit Schwierigkeiten verbunden, sag ich mal so. Natürlich ist es dadurch, dass das in mehrfacher Hinsicht nachgeladen wird, ja, und zwar noch verschachtelt. Ja. Die Seite hat 708 Byte, für Google untersteht nichts drin. Ja. So, es ist aber möglich, natürlich über einen Sitelink tatsächlich eine eigene Robot-Seite zu erstellen, und das ist wohl auch der Weg, den ich gehe, eine ansonsten weiße HTML-Seite, die nur die Robot-Links enthält, ja, und zwar über einen PHP-Quereinstieg sozusagen in diese Seite. Ja, das lässt sich ja dann durchaus machen. Ich kann das nicht per direkten Link machen, weil das ja, das sieht man gar nicht, eine HTML-Seite, die da geladen wird, eine echte HTML-Seite, das ist natürlich keine Parameter. Ja, deshalb kann ich auch keine Links da reinsetzen in dem Sinn. Ich könnte höchstens einen Anker setzen. Okay. Aber da bin ich noch am Testen.
Wobei dafür wäre diese Suchmaschinenoptimierung jetzt gar nicht notwendig. Also jetzt, wenn das einzelne Projekte sind,
Forum. Naja, das ein Forum als Wissensdatenbank in einer Group wäre.
Ja.
Ja, da brauche ich die eigenen Suchfunktionen des Forums eher als Google. Ja, also es ist eher in einem Projekt sozusagen. Es ist Geschäftsprozesse orientiert. Es ist eine innerbetriebliche Anwendung. Man kann das natürlich auch im Internet installieren. Ich habe es ja auch, aber
habe ich Google eh nicht so gerne
drauf. Ja, eben. Also so da war.
Du sagst ja, du kannst alleine das nicht stemmen, aber wenn sozusagen mehr Leute mitarbeiten sollen, muss ja auch Aufwand und Ertrag bei der Programmierung ein bisschen in einem Verhältnis stehen. Oder andersrum gefragt, kannst du einfach mal den Code reingehen und zeigen, wie zum Beispiel diese Template-Version aufgebaut ist, dass man das mal sehen kann?
Also an dem kann ich es jetzt nicht zeigen, da müsste ich auf Linux wechseln und dann steigt der Beamer aus, das weiß ich schon, weil der Laptop hier, da müssen wir nachher machen, also nach dem. Ich kann es nachher zeigen. Ich habe ja gesagt, ich zeige euch nachher gerne alle den Code. Ja. Aber die Sache ist so einfach, dieser Chat hier, den man da gesehen hat, ja, der hatte am Anfang, das war eine Wette, ich habe gesagt, ich schaffe es, den Chat in ein Fenster reinzubringen innerhalb von 3 Stunden. 3,5 Stunden hat es gedauert.
Wette verloren, oder?
Bitte? Nein, 4 Stunden habe ich gesagt. Naja, gut, wer schon mal einen Chat programmiert hat, der weiß es, das ist nicht ganz trivial. Vor allem, weil das ein SHM-Chat ist. Ja? Der hat also im Hintergrund keine Datenbank, der hat auch keine Files im Hintergrund. Der funktioniert mit Speicher, mit SHM-Speicher, mit gekachten Speicher auf dem Server. Ja, der ist also nicht ganz trivial. Ja, deshalb ist er halt relativ schnell auch. So, also ja. Dann alles andere verschieben wir noch.
Ja. Okay.
Boah. So, jetzt werde ich erstmal. Ja, klar.
Können wir auch gleich wieder das Mikro nutzen. Als nächstes kommt ein bisschen was nicht Technischeres. Ich bin froh, dass Moritz hier zu Besuch ist aus Köln. Moritz wird uns Netlabels vorstellen, beziehungsweise ja, wie Musiker, Künstler das Web 2.0 in Anführungsstriche zur Selbstpromotion nutzen können. Und ja. Da bin ich mal gespannt.
Eigentlich würde ich auch am liebsten laut reden, weil das klingt so wie aus der Dose. Hört man mich denn dann da hinten?
Na gut, dann red mal laut. Ne?
Ja, sonst müsst ihr euch einfach beschweren.
Also soll ich das hier ausmachen?
Geh nur nach vorne.
Bitte?
Nach vorne reden.
Ja, versucht. Also ich bin heute der Unterhaltungspart, also ich erkläre jetzt nichts Technisches und so weiter und so fort.
Nee, du musst weiter.
Ich stelle mich einfach nur kurz vor, also ich bin Journalist, so nebenbei Webdesigner mache ich irgendwie so Sachen, aber damit kann man kaum Geld verdienen und bin in erster Linie Musikliebhaber. Mehr über mich findet man unter Moritz Sauer bei Google eingeben und dann klappt das schon. Ich habe jetzt, stelle zwei Projekte noch kurz vor, die ich gemacht habe. Das ist eins, ist so eine Art Webblog, das nenne ich aber eher Magazin, weil wir nicht so blogmäßig nur immer 3 Zeilen irgendwie posten und dann sagen, geh mal da lang, sondern wir versuchen auch so ein bisschen eben mehr Inhalte zu geben den Leuten, dass man da was lesen kann. Jetzt gucke ich mal, ob wir da hinkommen. So, da sind wir gleich. Das ist eben so, also ich bin von 2000 bis 2002 habe ich als Musikredakteur gearbeitet, bin dann arbeitslos geworden Und dann wird ja ziemlich schnell langweilig und dann habe ich einfach eine Webseite angefangen, habe da einfach mal da Sachen geschrieben, die mich interessierten und bin dann immer mehr auf diese Netlabel-Szene gestoßen. Und Netlabels sind eben Musiklabels, also die veröffentlichen ihre Musik in der Regel kostenlos. Tonspion.de. Also ich habe dann einfach mit Freunden so Reviews geschrieben, habe gesagt, hier, das ist ein Techno-Track, den findest du da und da, das ist der und der Künstler, schau es dir an. Und habe dann eben auch teilweise eben hier unterschiedliche Geschichten dann geschrieben, wie dann zum Beispiel hier, dann gibt es dann einfach so eine Plattenmusikkritik, da kann man sich das dann durchlesen und kommt dann unten eben dann auch je nachdem auf das jeweilige Netlabel. Das ist dann hier zum Beispiel Sinner. So, vielleicht nochmal so zu Netlabels. Netlabels sind entstanden so wie so eine Graswurzelbewegung aus der Demoszene. Wissen alle, was die Demoszene ist, oder soll ich da auch noch ein paar Sachen dazu sagen? Also Demoszene ist, also früher gab es ja diese 64er-Spiele und davor haben immer Leute, die haben die gecrackt und wollten natürlich sagen, wie so, sag ich mal, so ein Hip-Hopper, der irgendwie so einen Tag an die Wand malt, das war ich. Und die Kids haben dann festgestellt, ich kann ja nicht nur irgendwie einen Namen da reinsetzen, ich kann dann selber Musik machen, ich kann Grafik machen. Und dann sind so kleine Vorspänne gewachsen, wo dann unten die Schrift runter lief und so weiter und so fort. Da gab es dann auch Musiker, die haben dann so ein bisschen wie Chris Hülsbeck dann auch eigene Musik gemacht. Das hat sich dann weiterentwickelt auf dem Amiga. Das waren dann Modules. Das kann man eigentlich so beschreiben als Open-Source-Musik, weil du konntest mit diesem Pro-Tracker, das erste Programm hieß Soundtracker, dann gab es Pro-Tracker, da konntest du dann dieses Modul laden. In dem Modul waren dann sozusagen die Sequenzerdaten drin, also welche Note man abspielt, wie schnell das Stück ist und so weiter. Und gleichzeitig auch die Samples. Man konnte dann richtig sich anschauen, wie diese Leute eben die Musik komponiert haben. Also es war eigentlich ein sehr interessantes Format. Die Songs, die waren dann meistens so 200, 300, 400 Kilobyte groß, je nachdem wie viele Samples genutzt wurden, gingen natürlich auch kleiner. Und dann haben sich irgendwelche Jungs gedacht, ey, das ist doch geiler Sound, den will ich irgendwie sammeln, der soll nicht irgendwie verloren gehen. Und haben dann einfach, wo das dann Internet aufkam, diese Modules gesammelt und einfach online gestellt. Jetzt muss ich mal selber googeln. Eins dieser ersten Netlabels heißt Monotonic, die das gemacht haben. Hui, ist das schon gewachsen, mir ja lange nicht mehr gewesen. Der hat eben die Musik da veröffentlicht. Und da gibt es die Musik, die Modules, da muss man ziemlich weit im Back-Katalog nach hinten kam. Die muss man sich dann auch mal hinten raus aus der Datenbank sammeln, weil irgendwann kam natürlich auch das MP3-Format auf. Und die Leute haben dann gedacht, Mensch, nur mit diesem Pro-Tracker, ich habe doch hier einen Synthesizer, ich habe einen Sampler, ich möchte vielleicht auch Stimme aufnehmen und haben dann angefangen, eben MP3s online zu stellen. Das hier ist dann zum Beispiel eines der altehrwürdigen Netlabels, das heißt Monotonic. Da findet man dann die MP3s, man kann da rumkramen, bis man blöd wird. Und das Schöne an dieser Geschichte ist, dass die Webseite irgendwie unverändert schon, glaube ich, 5, 6, 7 Jahre so herrscht und die wächst und wächst und wächst. Ja. Soll ich einfach mal so ein paar Netlabels vorstellen, vom Sound her, oder wird das zu viel? Sonst, also eben, ja?
Ist denn so ein Netlabel jetzt basierend auf einem Musiker, der damals in der Demoszene gemacht
hat? Nee, das ist also Netlabel. Also ein Label ist sozusagen wie Musiklabel. Also einer, der hat angefangen, von seinen Lieblingen die Musik zu sammeln, hat gefragt, kann ich die auf meine Webseite stellen? Und normalerweise funktioniert ja ein Label auch, dass es einen Sound generiert. Also dass die Leute wissen, ich gehe da und da hin, da kriege ich Techno, da kriege ich Drum Bass. Und so funktioniert zum Beispiel dann Zinner. Zinner ist auch ein sehr, sehr altes Netlabel. Die sind aber mittlerweile recht professionell, sieht man schon allein an der Werbung für Traktor. Da findet man hauptsächlich Dub-Techno, viele finden das mittlerweile langweilig, aber die Qualität ist über die Jahre immer weiter gestiegen und viele von diesen Musikern, die sind auch mittlerweile auch on Tour. Hier sieht man einfach mal so eine riesige Liste von den unterschiedlichen Leuten. Und das Geile an Netlabels ist eben im Vergleich, man kann eben mit Webspace, der nicht teuer ist, kann man eben einfach seinen ganzen Backkatalog, also die ganzen Musikstücke, die man irgendwann mal veröffentlicht hat, die kann man einfach online lassen. das ist ja bei Techno-Labels, die 1000 Vinyls produzieren, irgendwann sind die ausverkauft, da kommt man nie mehr ran und Netlabels stapeln, stapeln, stapeln. Jetzt ist natürlich die Frage, ich gehe nochmal noch ein anderes Netlabel, was auch sehr schön ist. Die kommen aus Kanada, die machen Techno und House, also auch sehr, sehr schön. Also die Qualität ist da echt ordentlich, was bei allen Netlabels ein Problem ist. Weil ich unterscheide mittlerweile zwischen Netlabels und Personal Music Publishing. Also es ist eine Seite, sind das echt Musiker, die schon richtig lange Musik machen, die gesehen haben, das Internet ist viral am besten für mich, also so eine Art Aufmerksamkeitsökonomie. Und andere, die sagen, oh, ich habe da gerade mal rumgeschraubt, ich lade das jetzt einfach mal hoch. Das Problem ist, dass man oft 80% Schrott hat von irgendwelchen Kids und Semi-Professionellen oder Laien. Das ist natürlich auf der einen Seite schön, aber die Leute, die schöne, qualitativ gute Musik hören möchten, die müssen manchmal ziemlich lang wühlen. So, das ist dann zum Beispiel Epsilon Lab, also auch sehr sympathische Webseite. Dann mein derzeitiger Favorit, der kommt aus Leipzig. Die waren auch hier auf der, beziehungsweise der Musiker und Labelbetreiber selbst, der war hier auf der Wizard of Oz, hat auch ein Konzert gemacht. Der heißt Jan Gleichmar und der macht ein sehr schönes Netlabel, das macht Dub Reggae. Man findet auch zum Beispiel, schade, dass wir haben wahrscheinlich gar keinen Sound, sonst hätte ich mal was vorspielen können. Der hat auch Künstler zum Beispiel aus Dänemark, die deutsche, so dadaistische Lyrics machen. Und das klingt eigentlich sehr lustig. Mit denen geht er dann irgendwie auch auf Tour. Die heißen Bomali. Und man kann dann eben auch hier wiederum die Musik sich eben einmal über Flash, warum hier so Adblock steht, habe ich keine Ahnung, kann man sich entweder kostenfrei downloaden. Das ist meistens MP3, 192 Kilobyte die Sekunde, also schon recht coole CD-Qualität. So, zum Schluss noch vielleicht, was auch geil ist eben an Netlabels im Vergleich zu Labels, die sozusagen, wenn man ein Label betreibt mit CDs und Vinyls, kostet das ja Unmengen Geld. Also man muss irgendwie das Mastering bezahlen, man muss die CDs pressen, das kostet dann ungefähr, weiß ich nicht, 1.000 bis 2.000 Euro. Dann hat man die CDs, sagen wir mal 1.000 CDs rumfliegen. Die muss man natürlich jetzt auch überhaupt verteilen. Dafür braucht man nochmal einen Vertrieb. Und die Vertriebe, denen geht es in Deutschland sehr schlecht. Und die sagen, wir nehmen nur noch welche, wo wir denken, das funktioniert hundertprozentig. Also viele haben schon irgendwie CDs gepresst als Label und machen mittlerweile, ich sag ja immer, machen da irgendwelche neuen Regale draus oder sowas, weil sie die CDs irgendwie ja nicht loskriegen. Darum ist zum Beispiel ein Netlabel einfach klasse. Das kostet, also mit 1.000 bis 2.000 Euro, wisst ihr wahrscheinlich alle selbst, kann man irgendwie Webspace mit, ich weiß nicht wie viel Gigabyte und Webspace, MBs, kann man bestimmt die nächsten 10 Jahre betreiben für nur ein Release, was man sonst als CD rumfliegen hat. Was eben auch schön ist an Netlabels ist, dass man auch rumexperimentieren kann. Also hier ist auch ein ganz altehrwürdiges Netlabel, das habe ich heute leider gehört, der Betreiber hat gesagt, so, ich mache das nicht mehr, das ist jetzt ein Kunstprodukt, das ist fertig, da wird es nichts Neues mehr geben. Der kommt aus Nürnberg, das ist Dirk Morschall. Der hat auch zum Beispiel als allererster ist er auf die Idee gekommen, Netlabel Musik als DJ-Mix online zu stellen. Und das funktioniert insofern, dass viele Netlabels ihre Musik unter einer CC, also einer Creative Commons Lizenz veröffentlichen, wo die dann sagen, du darfst das mit der Musik machen, das mit der Musik und so weiter und so fort. Meistens heißt es eben, du darfst die Musik weiter verbreiten und so weiter. Also die setzen so auf virales Marketing. Und der hat dann eben sich Musik eben wie ein DJ zusammengesucht und da findet ihr Techno-Mixes und so weiter, also auch Ambient-Mixes. Und bei der Webseite ist eben sehr schön, die wird sehr für experimentelle Musik benutzt, wo man vielleicht weltweit 2000 Hörer hat, aber in Deutschland wären es 10 und die restlichen 990 CDs würden dann eben zu Hause im Regal liegen. So, was ich auch noch sagen möchte, ist eben, diese ganze Szene, die wäre ohne ohne zwei bestimmte Hoster, wäre die gar nicht möglich. Das ist einmal Archive.org. Ich weiß nicht, kann ich jedem nur empfehlen, da gibt es jede Menge klasse Geschichten. Nicht nur Netlabels dürfen da ihren Sound hochladen, da findet man mittlerweile Filme, die, wo die Copyrights verfallen sind. Man kann Fritz Lang Filme runterladen. Man kann, man findet zum Beispiel Konzerte von Jack Johnson, also richtig in CD-Qualität, FLAC oder SHN heißt das Format. Und es gibt eben in dem Audiobereich eben auch einen immer größer wachsenden Bereich an Netlabels und Podcasts und so weiter und so fort. Jetzt müssen wir einfach mal schauen, wo das ist. Also sonst müsst ihr da selber mal drauf kommen. Also es ist einfach Archiv mit eon.org. Also das ist, da ist jede Menge Krams drauf. Dann habe ich ja eben auch nochmal erzählt von der Demoszene. Und die Demoszene, die hat unter scene.org, hat die auch nochmal eine Webseite bzw. einen riesigen Server, da kann man sich digitale Kultur runterladen. Und die haben auch Music Groups und da findet man eben jede Menge Netlabel-Sound, den man sich dann eben so auf den Servern runterladen kann. Ohne diese beiden Backbones, Archive.org und Scene.org, wäre diese Netlabel-Szene gar nicht möglich, weil teilweise, sag ich mal, vor 2-3 Jahren war der Traffic ja noch recht teuer. Da wären manche Netlabels, die wären nach 2 Tagen, werden die sofort eingeknickt, weil die so massive Gigabytes an Downloads hatten. So, jetzt vielleicht nochmal eine Sache, was Netlabels auszeichnet. Also das eine war schon, dass viele Netlabels eben ihre Musik unter Creative Commons veröffentlichen. Also sozusagen sich eine Lizenz aussuchen. Lawrence Lessig war ja jetzt auch hier auf der Wizard of Oz. Also es herrscht da oft so eine Freigeistmentalität, aber auf der anderen Seite fragt man sich ja, wie verdienen diese Musiker denn Geld? Und die Frage ist berechtigt, aber wer irgendwie auf den CD-Markt guckt, auf den Vinyl-Markt guckt und auch so ein bisschen bei den MP3-Downloads schaut, das stagniert. Also ich bin mir sicher, dass ich bei jedem von euch irgendwelche gebrannten CDs zu Hause finde, irgendwelche illegalen MP3s, da könnt ihr noch so laut schreien, nein, da bin ich mir ganz sicher, dass man das findet. Und wenn jetzt demnächst Handys irgendwelche Festplatten haben, dann fliegt Musik noch schneller durch die Luft und kaum jemand bezahlt dafür. Also sind diese sterbenden Formate wie CD, Vinyl, das ist einfach out und auch wenn jetzt alle versuchen auf MP3 wie iTunes und Yamba und so weiter aufzuspringen, MP3 zu vertickern.
Ich vertickern ja noch nicht mehr MP3, sondern DRM, WMA.
Ja gut, dann DRM-geschützte Geschichten noch schlechter. Also, das ist ein guter Auftakt zum Beispiel. Während man, sag ich mal, von Yamba irgendwie MP Digital Rights Management Musik runterlädt und das Handy geht irgendwann pum, dann ist die Musik auch weg, die darf man dann neu kaufen. Bei Netlabels geht deine Festplatte an den Arsch, kannst du alles wieder neu runterladen. Also das ist eben auch ein schöner Vorteil. Ja, was zeichnet Netlabels?
Ja.
Achso, Entschuldigung, ja gut, danke. also ich glaube einfach dieses Geldverdienen mit Musik, also mit Daten, Tonträgern, das ist ein aussterbender Markt. Ja, wenn man einfach sich überlegt, vor 100 Jahren gab es das nicht und da gab es auch Musiker, wie haben die Geld verdient? Ich sage immer, Walter von der Vogelweide, der ist rumgelaufen und hat eben gesungen und hat dann abends eine Lammkeule dafür bekommen. und ich denke, ja, also vielleicht gibt es dann demnächst noch eine Lammkeule für Musiker. Also das eine wäre eben Konzerte geben für Techno-Musiker oder Hausproduzenten, die müssen dann eben als DJ auflegen in Clubs, also es flutet dann noch mehr mit DJs den Markt. Und es gibt eben noch diese Möglichkeit des Merchandise. Also das kennt man ja auch vor allem aus der Heavy-Metal-Szene, also wenn man einfach einen Typen echt cool findet, dann will man mit Megadeth rumlaufen und so und zeigen, ich bin so eine ganz harte Nuss und das wird dann eben in anderen Bereichen auch, dass man Sticker hat mit Caps oder sonst was. Das gibt es ja heute schon. Also Herbert Grönemeyer, der verdient mit T-Shirts während seiner Konzerte, dem T-Shirt-Verkauf verdient der mehr Geld als mit dem CD-Verkäufen. Und das ärgert natürlich die Musikindustrie, die damals nicht in den Vertrag geschrieben hat, wir werden auch bei Konzerten von Merchandise beteiligt. Das steht mittlerweile heute immer mehr bei großen Bands, weil die eben wissen, darüber kriegen wir Kohle. Also Tokyo Hotel hat vielleicht, muss immer 10% abtreten, ich weiß es nicht. Aber es ist auf jeden Fall
10%.
Oder die kriegen 10% vom Konzert und 90% die Musikindustrie, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Ja, vielleicht noch, wenn ich mal da kurz was erzählen kann.
Ja, klar.
Die Aufnahme. Wir hatten jetzt letzte Woche Wizards of OS 4 hier in Berlin, ein riesiger Kongress rund um Fragen der Informationsgesellschaft und wir hatten Brasilianer da. Und die brachten als Beispiel Techno Brega, als Beispiel für so ein Open Business im Musikbereich. Technobrega ist ein eigener Stil, hat sich im Norden von Brasilien in der ärmsten Region entwickelt, wo halt, ja, eigentlich, was wir in Europa Netlabel bezeichnen würden. Es gibt halt Künstler, die treten live auf, die machen live Musik, die verkaufen keine eigenen CDs, die haben keinen Plattenvertrag und so weiter. Die kriegen aber 5000 Leute auf ihre Konzerte drauf, die verkaufen direkt im Anschluss an ihre Konzerte, an ihre Live-Sets sozusagen CDs mit ihrem Werk, was sie da produziert haben. Diese CDs werden wiederum von anderen weiterverkauft, so, also da hat sich ein Schwarzmarkt drum gebildet, der halt so eine eigene Ökonomie bildet, aber das ist denen ganz egal, sie leben halt von der Aufmerksamkeit. Und da gibt es mehr und mehr Künstler, die halt im ärmsten Region Brasiliens leben, eigene Privatjets sich leisten können, weil sie einfach dafür bezahlt werden, Live-Konzerte zu spielen und rumzureisen und rumzutouren. Und das zeigt halt so ein ganz nettes Beispiel, wie das passieren kann. Das gibt es in verschiedenen anderen Erdteilen, gibt es das auch in Nigeria, die Filmbranche ist so ähnlich aufgebaut. Also das sind halt, ja, nennt man Open Business, neue Arten von Geschäftsmodellen, die halt mit Offenheit, mit, ja, Aufmerksamkeitsökonomie spielen.
Gut, dann doch zum Abschluss. Vor 4 Jahren habe ich eben angefangen mit dieser ganzen Netlabel-Szene, die selber für mich zu entdecken. Das waren dann irgendwie 20, 30, die habe ich dann irgendwie als Linkliste versammelt. Das ist irgendwie immer länger und größer geworden. Und irgendwann natürlich bringen 50 Links gar nicht. Irgendwann bringen 50 Links überhaupt gar nichts, wenn man sich überhaupt nicht auskennt. Also ich habe dann irgendwann versucht, das irgendwie redaktionell irgendwie über ein Weblog-System zu managen. Aber da hatte ich dann neben dem Magazin, was ich gemacht habe, da hast du irgendwann gar keine Zeit mehr. Also habe ich gedacht, komm, mach den Schritt, mach ein Wiki. Und das Wiki findet man eben unter netlabels.org oder auch netlabels bei Google eingeben. Also kommt man recht gut dahin. Und da können sich eben, Neugierige einerseits die neuesten Veröffentlichungen irgendwie ansehen. Also hier seht ihr einfach, das sind alles so, zum Beispiel das ist irgendwie hier im September schon rausgekommen, dann unten das, also das ist alles Musik, die kostenlos im Netz zur Verfügung steht, die natürlich nicht immer super toll ist, das ist eben das Problem. Dafür braucht man eben dann redaktionelle Filter. Gleichzeitig können die Netlabels aber dann auch sich immer hier schön eintragen, also das kann man dann eben natürlich wie bei so Wikis normal ist, sieht man dann eben hier, die laufen dann hier, dieser Schmock, der läuft wahrscheinlich, der hat jetzt hier oben seine Netlabel-Webseite aktualisiert, ist dann rüber geswitcht zu den Releases, hat das da auch nochmal reingesetzt, also ist eigentlich eine ganz nette Sache und so eine Art Promo-Tool für die Netlabels selbst und für Leute, die sich nicht so auskennen, die sagen, ach, ich würde ja gerne mal Netlabel und keine Ahnung was, ich mag gerne Ambient, was gibt's denn da? Und dann kann man sich eben da ein bisschen durchtickern, wenn man eben so Spaß hat am Wühlen. Oder man besucht eben das Magazin oder ähnliche Net-Audio-Blogs, die solche Musik versammeln. Zum Schluss noch ein bisschen Werbung. So, und weil mir das alles irgendwie so riesen Spaß gemacht hat und ich auch mal ein Buch schreiben wollte, habe ich mir einfach ein Herz gefasst und habe beim O'Reilly Verlag ein Buch veröffentlicht. Das heißt, machen wir es mal größer, damit man es sieht. So, jetzt kann man es mitschreiben. Also, da habe ich ein Buch geschrieben, also was sich an Musiker richtet, an Netlabels richtet, an DJs. Und in dem Buch wird gezeigt, wie schreibt man gute Texte, was ist wichtig eigentlich. Weil viele Musiker wissen zum Beispiel gar nicht, dass es wichtig ist, einfach mal richtig fette Bilder irgendwo auf eine Webseite zu stellen. Und nicht diese kleinen Grafiken, weil als Redakteur, da sucht man schnell ein Bild für die Konzertveranstaltung, geht man auf Webseite XYZ von einem Künstler, sieht nur diese kleinen Dinger, nächste Webseite, oh, dankeschön, das ist das Nummerngirl. könnt ihr übrigens hier verkaufen, ne? Das ist das einzige
Exemplar. Ja.
Kann man kaufen, den Künstler unterstützen, nein. Und also mit den Bildern, dass zum Beispiel ein Redakteur, der geht einfach, der will ein Konzertding irgendwie publizieren sozusagen und sucht dann einfach Bilder. Und dann geht er von einer Seite bis zur anderen, bis er dann endlich richtig gute Bilder findet. Das ist zum Beispiel eine Sache, ich zeige eben, wie man mit Flash nett seine Musik da streamen kann und wie man schöne Pressetexte schreibt und wie man WordPress zum Beispiel nutzt, um so eine Webseite richtig schön aktuell zu halten. Ja, Dankeschön, Entschuldigung für die Werbung, aber...
Okay. Ja, wo wir schon mal bei Werbung sind, morgen bist du auch noch auf einer Veranstaltung.
Ach, cool, ja, ich mal auf. Aber genau. Ich habe mich so dran gewöhnt.
Da kannst du mal auf Netzpolitik, ist dein Logo.
Also vielleicht sollte man noch sagen, wer jetzt noch richtig interessiert war, auf der Wizard of Oz, da gab es ein schönes Netlabel-Panel von Janko Röttgers, das ist ein recht cleverer Musikjournalist und ich glaube, das gibt es auch als Streaming.
Ja, mittlerweile gibt es das schon auf der Boss-Seite oder auf netzpolitik.org, habe ich schon verlinkt, gibt es schon die Videoaufnahmen davon.
Oh, das ist natürlich großartig. Also da sind richtig interessante Leute, die auch noch einen anderen Ansatz von einem Netlabel haben. Und dann hast du was, wo sollten wir jetzt hin?
Netzpolitik.org.
Ja, morgen Abend gibt es noch eine Veranstaltung im Grünen Salon zum Thema iPod, YouTube, die Zukunft, das Internet und die Zukunft der Musik. Ein bisschen weiter unten. Weiter unten.
Netzpolitik.org.
Ja, ein bisschen weiter unten. Ich weiß nicht, was der macht gerade das. Und zwar wird da Mo zusammen mit Johnny Häusler von Spreeblick und Stefan Benn vom Verband Unabhängiger Tonträger und Peter Zombig, dem Hardliner von deutschen Phonoindustrie, das ist derjenige, der immer in der Presse erzählt, dass man alle verklagen müsste und abmahnen müsste über neue Vertriebsmodelle im Internet reden. Der Eintritt ist frei, 20 Uhr, Grüner Salon, Volksbühne.
Inklusive Schlammschlag wahrscheinlich.
Ja, also der Spaßfaktor dürfte hoch sein. So. Und ja, also das habe ich ihm eigentlich gesagt, müsste eigentlich so. Also vielleicht, mal schauen.
Gut. Weil es so schön war, ne?
Ja, im Moment, vielleicht gibt es ja noch Fragen,
so
jetzt nochmal hin. Also nochmal Fragen zum Thema Netlabels oder? Ja, siehst du. Ne.
Also ich habe mir selber schon das ein oder andere Stück von Netlabels angehört und ich befürchte, ich bin dann hauptsächlich eher auf die 80% nicht so gute gestoßen. Und weil du ja wahrscheinlich noch viel mehr gehört hast, ich würde mich einfach mal deine Einschätzung interessieren, wie viel von den Sachen oder gibt es überhaupt Sachen, die so ein bisschen konkurrieren könnten mit irgendwie einem etablierten Label, wie jetzt sagen wir Kompakt oder Tresor oder sowas?
Also das waren eben die Netlabels, die ich am Anfang gezeigt habe. Also wenn man, also das ist eben vielleicht noch ein kurzer Seitenhieb auf die Rocker. Das Problem bei Netlabels ist hauptsächlich leider immer noch elektronische Musik. Also was findet? Ja gut, aber ja gut. Also es ist immer noch sehr viel elektronische Musik und Rock, das dauert eben sehr und kostet sehr viel Geld, eine Platte aufzunehmen und dann fragen die sich natürlich, warum soll ich das jetzt verschenken, wenn ich ja schon 1000 Euro fürs Studio ausgegeben habe. Jetzt nochmal zurück zu dir, also die ich am Anfang gezeigt habe, Zinner oder Epsilon Lab, also das bummst ordentlich, das habe ich auch schon öfters mal aufgelegt neben Kompaktgeschichten, das funktioniert einfach richtig gut. Yatari klingt richtig fett, also da das kann ich echt nur empfehlen, also der war auch auf dieser Netlabel, also da das bummt schön unten rum und föhnt die Hose, also ist echt schöne Musik, also man muss eben viel suchen und da ist man dann eben immer mehr auf diese Net-Audio-Blogs, also Leute, die einfach riesen Spaß haben zu wühlen und dann irgendwann aus dem Misthaufen zu kommen, ich habe hier ein neues Musikstück und dazu gehören wir auf Flow.com zum Beispiel auch.
Aber ich meine, bei einem Label fällt mir jetzt zunächst erstmal ein, dass der die Musik auswählt, von denen er sich Erfolg verspricht. Warum gibt es dann kein Net-Label, das sozusagen sagt, wir suchen jetzt bestimmte Musiker aus, von denen wir meinen, sie sind gut und bringt eben nur die?
Also wenn du jeden Netlabel-Head fragst, dann sagt er, ich suche nur Musik aus, die mir gefällt und die ich gut finde.
Okay, danke.
So, das Problem ist aber einfach, das Internet kostet eben nicht viel. Webspace kostet im Monat 10 Euro und du kannst so ein Ding richtig schön zum Brummen bringen. Nur, das kostet dich ja nichts, sozusagen das zu veröffentlichen. Und wenn du was auf Vinyl veröffentlichst und sag mal 1000 oder 2000 Euro investieren musst, da überlegst du dir ganz genau, ob du XYZ veröffentlichst oder ob du vielleicht dem nochmal sagst, komm, mach nochmal die Bassline ein bisschen fetter und wir müssen da noch was drehen und da noch was drehen. Also diese Hemmschwelle, einfach zu veröffentlichen, wie bei Weblogs auch, da gibt es ja auch so eine verbale Diarrhoe oft, wo man einfach denkt, so, wer soll das alles lesen, gibt es eben bei Netlabels auch, weil einfach diese Hemmschwelle niedriger ist. Und oft kann man schon einfach auch an den Grafiken sehen und wie die sich präsentieren.
Das ist doch ein Stück weit eigentlich an dem Gedanken, dass man auch irgendwie einen Erfolg haben will, Aufmerksamkeit. Denn er gibt doch im Grunde genommen auf, weil er feststellt, er stößt immer auf die 80% raus. Er findet die 20. Wenn jetzt jemand da ist, der diese 20 rausfiltert und hinstellt, was die normalen Plattenlabel eben auch meinen zu tun, ne, der hat ja doch dann im Grunde genommen die besseren Zugriffe, der hat ja die besseren Möglichkeiten, das zu vermarkten, wie auch immer er jetzt daran verdienen möge, sei es durch Werbung auf der Seite oder was auch immer kommt.
Das machen Klopps.
Also das machen zum Beispiel, machen wir auf flow.net, also da sagen wir eben, da ist gut und da ist gut. Und dann sagt er vielleicht, oh, das war ein gutes Netlabel, da kommt das tue ich mir in meine Bookmarks, abonniere den Newsletter, vielleicht haben die auch einen Podcast, dann kriegst du es auf die Festplatte geschoben beim nächsten Release. Also es gibt da Möglichkeiten, also das ist eben, man muss ein bisschen graben und ich hatte für die Debug auch mal so einen Artikel geschrieben, der genau das angeprangert hat, aber du kannst den Leuten ja nicht verbieten, den Youngsters, die mit 16 anfangen Musik zu machen, nee, das ist noch nicht gut genug, das darf nicht ins Internet, also das funktioniert nicht. Das ist auch wie bei YouTube, Freiheit ermöglicht eben vielen Leuten zu partizipieren, das ist auf der einen Seite gut, aber auf der anderen Seite gibt es dann eben auch viel Schrott und dafür müssen dann eben, da bin ich dann eigentlich ganz glücklich als Journalist, da müssen wir dann eben herhalten oder Leute, die da eben Spaß haben wie DJs, die müssen dann eben suchen und finden dann eben die Perlen. Und sag ich mal, wenn man es auch ganz grob sieht, also wenn man, sag ich mal, alle Jazz-Labels, die CDs und Gutschluck, die also auch Jazz-Labels, die veröffentlichen auf den CDs, da findet man auch total viel Schrott. Und dafür gibt es Musikmagazine wie Spex, Jazz, Echo und ich weiß nicht was.
Okay, jetzt haben wir mindestens zwei angemeldete Vorträge noch, die...
WebRite, ja, fangen wir mal mit WebRite an.
Newsrite, Webrite, Newsrite, keine Ahnung, ja.
Ja, schauen wir mal noch. Es gibt noch ein paar, ja.
Wem gehört der Computer? Jeder kann wieder abgeholt werden.
Ja, benutzt den dann einfach, würde ich sagen.
Ja, solange noch ein bisschen Werbung. Ihr findet hier auf euren Stühlen oder da hinten an der Bar noch unser neues Programm für das zweite Halbjahr. Alle Veranstaltungen sind kostenlos, finden hier statt und ja, gehen um technische Themen, Open Source und so weiter.
Tja. Wo ist denn jetzt der Besitzer von diesem Computer?
Hallo.
Dankeschön, ich mach gleich mal ein Foto. Doch, das ist an. Man muss mal ein bisschen näher ran, eigentlich.
Ja, bist du fertig, musst du laden. Ja, prima. Versuch mal hier ein bisschen reinzusprechen, dann wird sogar aufgenommen.
Okay, stell mich kurz hin. Hallo, ich bin Arash. Ich stelle euch heute Newsrite vor.
Ja, eigentlich zum zweiten Mal, weil das ist schon der Relaunch und eigentlich warst du mal vor einem halben Jahr schon mal hier, ne?
Genau, ich war im April da, da habe ich euch WebRite vorgestellt. Das war so die erste Version und das habe ich jetzt alles ein wenig umorganisiert.
Ja, kannst du mir mal ein Bier organisieren?
Okay, also Newsrite ist eine Plattform für politische Kommunikation und also im Prinzip sagt es die Tagline auch schon, es ist eine soziale Community, die sich an News-Junkies und politisch interessierte Menschen richtet und die Kernfunktionalität ist, dass man vorhandene Newsartikel aus dem Web nimmt und diese kommentieren kann. Und zwar ohne, dass die Webseite selber ein Diskussionsforum besitzen muss oder anbietet, sondern was ich tue, ist, dass ich so ein Diskussionsforum einfach dran klatsche. So, was man jetzt sieht, ist auf der linken Seite das Diskussionsforum und auf der rechten Seite sieht man die Webseite selber, die kommentiert wird. So, das hat jetzt ein bisschen gedauert, bis sie geladen hat, aber damit habe ich nichts zu tun. Also was ich hier im Prinzip technologisch mache, ich habe ein Frameset, nicht ganz, ich fahre einfach jetzt mal, ein Frameset. Ja, Entschuldigung. Das ist ein Frameset im Prinzip, wo auf der linken Seite, in dem linken Frame, ein Forum reingeladen wird und das rechte Frame wird einfach die Webseite reingeladen. So, was ich jetzt hier machen kann, ist einfach einen Kommentar hinzufügen. Ich gehe jetzt also hier runter und schreibe da jetzt was hin. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich da hinschreiben soll, weil ich den Artikel nicht gelesen habe. Ich schreibe jetzt einfach mal Testbeitrag. So, das System erlaubt es, dass man als Gast kommentiert. Das heißt, es ist nicht notwendig, dass ich einen Account besitze. Wenn ich jetzt hier draufklicke, wird das halt angefordert. Name und E-Mail-Adresse. Und anschließend muss ich einen Captcha eingeben, also so einen Code, der verhindert, dass Spam durch automatische Programme halt eingepflegt wird. So, ich kommentiere jetzt mal als Mitglied. So, was jetzt passiert ist, ich war nicht eingeloggt, also geht erstmal so ein Pop-up auf. Dort gebe ich einen Nicknamen ein, ich habe halt hier so einen Test-Account. So. Also wie man gesehen hat, hat sich im Hintergrund nichts geändert, aber ich bin eingeloggt jetzt. Und jetzt kann ich halt auf Add Comments klicken und der Beitrag ist jetzt hier sichtbar und mir wird ein Fenster präsentiert, wo ich die nächsten möglichen Aktionen auswählen kann. Also ja, also hier unten ist der Beitrag und ich könnte jetzt sagen, ich möchte noch taggen. So, was dann passiert ist, das ist nicht so schön. Eigentlich sollte er hier runter scrollen. So, jetzt kann man hier Tags eingeben. Und das dann abspeichern. Und jetzt passiert im Prinzip dasselbe wie vorhin, als ich den Kommentar eingegeben habe. Tag wird gespeichert. Und die nächsten Aktionen werden mir angezeigt, die ich dann machen kann. So, was man hier hat, ist die Möglichkeit, Achso, man kann jetzt hier natürlich noch bewerten, was die anderen geschrieben haben. Ich könnte jetzt sagen, das ist ein Top-Beitrag. Und dann wird das gleich aktualisiert. Ich kann mir die Benutzer angucken. Wer ist denn das überhaupt? So, jetzt sehe ich da so ein paar Informationen über die Person. Jetzt könnte ich denen eine Nachricht schicken, indem ich hier draufklicke. Möchte ich natürlich nicht, weil ich nicht weiß, wer das ist. ja, also so typische... Moment...
Oben
rechts. Ja, ja. Ich wollte gerade was zeigen, aber das funktioniert hier gerade nicht, keine Ahnung. Okay, genau. So, hier oben sieht man, nachdem ich mich eingeloggt habe, ich zeige das vielleicht nochmal, damit es mal deutlich wird. Also der Status ändert sich dann und dann wird die Seite einfach, werden die Seitenelemente neu geladen, die halt neu geladen werden müssen. Also jetzt bin ich halt ausgeloggt und jetzt habe ich hier wieder die Sign-up, den Sign-up-Button und den Login-Button. Logge ich mich nochmal ein. Und man sieht, hier oben ist jetzt ein anderer Status. Jetzt kann ich hier draufklicken, ich habe eine Mail bekommen. So, das ist jetzt halt eine Mail. Man hat ein internes Mailbox-System. Und jetzt kann ich hier auch direkt antworten. Achso, ja, das ist vielleicht auch für die Ajax-Enthusiasten interessant. Man kann halt hier, man hat hier halt auch übereinander liegende Fenster und die Seite wird halt nie neu geladen im Prinzip. So, jetzt schicke ich das ab. Na? Ah. Okay, jetzt kriege ich eine Bestätigung und fertig. So, was man jetzt hier hat, ist zum einen das System, was ermöglicht, dass man beliebige Webseiten diskutiert. Das heißt, ich kann hier entweder händisch oder per Copy and Paste hier unten eine URL eingeben und könnte dann sagen, Discuss Webpage und anschließend würde halt dieser Splitscreen geladen, wo ich halt einen neuen Kommentar reinschreiben kann. Es gibt die zweite Möglichkeit, dass ich ein Bookmarklet mir installiere. Wenn ich das mal hier auf diesem Computer machen darf. So. Dann kann ich einfach rumsurfen auf dieses Bookmarklet klicken und schon habe ich halt wieder diesen Splitscreen und kann dort kommentieren. So, wenn ich das jetzt tue, es ist ja langweilig, wenn ich das tue und keiner sieht es, also mache ich Folgendes. Wenn ein neuer Artikel kommentiert wurde, landet er auf der Homepage bzw. im Bereich Discussions und andere Leute können dann einsteigen in die Diskussion. Das heißt, der Artikel, der kommentiert wurde, wird dann auch promoted. Jeder Artikel wird automatisch in eine Sprache einsortiert, also da sieht man jetzt Englisch, Deutsch und so weiter. Das geschieht automatisch im Hintergrund, das heißt, wenn die Seite vom Benutzer kommentiert wird, geht das System anschließend im Hintergrund hin, holt sich die Seite runter, das HTML, parst das HTML, guckt, welche Sprache das wahrscheinlich hat und sortiert das in die entsprechende Kategorie ein. Ja, was zeige ich noch? Genau. Okay, also das System ist nagelneu im Netz. Ne? Das ist seit 3 Tagen oder so habe ich es online gestellt. Da sind noch nicht viele Benutzer da, so 20 glaube ich, können wir mal gucken. Und ja, also das Prinzip ist, man hat hier Nutzer, man wird halt Mitglied, hat Nutzer und kann dann miteinander in Austausch treten quasi über die politischen Inhalte, die man diskutieren möchte. Und jetzt wähle ich mal hier einen, der vielleicht ein bisschen aktiver ist. Ich glaube, na, hier Politikus hat 16 Beiträge. Nehmen wir den einfach mal. So, genau. Hier sieht man so eine Kurzinformation über die Person, wer das ist, wie viele Kommentare sie geschrieben hat. Und man sieht hier Tags, Tabs, wo man halt in die Detailbereiche reingehen kann. Also erstmal hat man hier eine Ansicht, wo man so ein bisschen so Basisinformationen über die Person. Na, ich muss nochmal testen, glaube ich, ein bisschen. Eigentlich sollte das hier jetzt wechseln. Also man sieht hier auf dieser Seite erstmal so Basisinformationen über die Person, welche Aktivitäten die in der Community bisher hatte und kann eine Nachricht hinterlassen. Im Prinzip das, was man vorhin schon gesehen hat. Man kann sich die Kommentare ansehen und könnte jetzt hier direkt bei diesen Kommentaren, ich sag mal jetzt top einfach. und könnte die jetzt hier durchgehen, die Kommentare der Person und halt toppen oder floppen. Das hat jetzt keine. Ja?
Erstmal komme ich dran. Wieso soll ich sowas nutzen, wenn ich ein eigenes Weblog habe?
Wenn du ein eigenes Weblog hast, dann hast du das Problem, dass du wahrscheinlich nicht so viele Leser hast. Du wahrscheinlich schon, aber der normale Netzbürger hat wahrscheinlich 2, 3 Leser, ein paar Freunde, die gucken halt rein. Also wenn du die Blogs heutzutage anguckst, dann steht meistens liebe Comment hier und nicht irgendwie 3 Kommentare schon da. Also irgendwie die Blogs sind meist leer, also mit Kommentaren leer. So, und hier hast du eigentlich die Möglichkeit, deine Meinung zu schreiben und andere Leute sehen die ja dann. Und wenn das System von vielen Leuten genutzt würde, dann hättest du auch wahrscheinlich relativ schnell eine Resonanz auf das, was du falsch schreibst.
Also beispielsweise bei mir findet schon eine Diskussion statt, also auf netzpolitik.org oder bei Spreeblick,
ja,
wo schon viele Leute sich daran beteiligen. Mhm. Interagiert das Kommentarsystem dann mit den Kommentaren oder warum sollte ich dann da noch kommentieren und nicht an einem Ort, wo schon viele Debatten laufen?
Ganz einfach, weil du hier eine Community hast, die sich über alle Webseiten spannt. Also du kannst halt bei Spiegel, bei Stern, bei Netzpolitik, bei so und so alles in einem System kommentieren und das macht halt einfach Sinn, weil sonst habe ich dort eine Identität und dort eine Identität und dort eine Identität und kriege auch die Kommentare nicht zusammen, die ich habe. Ich habe jedes Mal eine andere Oberfläche, mit der ich arbeiten muss und in diesem System hast du halt alles im Prinzip unter einer Haube. Und hast auch immer deine Community, du hast immer deine Leute, die du kennst, mit denen du diskutierst und so. Das ist ja auch ein wichtiger Aspekt. Also wenn ich jetzt beim Standard diskutiere und beim Spiegel diskutiere oder bei der Zeit diskutiere, habe ich jedes Mal, muss ich mich jedes Mal erstmal anmelden. Dann habe ich dort jeweils eine andere Identität, dann habe ich dort verschiedene Zensoren, die unterschiedlich funktionieren. Ne? Es ist halt immer kompliziert. Und hier in diesem System hast du halt im Prinzip eine Instanz, die hoffentlich auch nicht zensieren muss. Habe ich nicht vor, ja?
Mach mir das fertig.
Ach so.
Weil das Zensieren war ja genau die Frage.
Ja.
Du hast ja in Zweifel das Problem, dass man die Bildinhalte verantwortlich macht, die andere mal reinschreiben.
Ja.
Also wenn du wirklich eine große Zahl von Usern erreichst, dann hast du das Problem, dass du ja alles lesen und zensieren musst in irgendeiner Form.
Nein, man sieht hier unten an jedem Beitrag gibt es hier so ein Abuse. Und da kann halt jetzt jemand schreiben, ist blöd oder so, oder verboten, dann schickt er das ab. Und ich erhalte daraufhin eine Mail, gucke mir die erstmal an und wenn das jetzt noch nicht so akut ist oder ich denke, das ist schon okay, lasse ich es erst nochmal drin. Aber wenn ich, ich lasse es erstmal drin in der Regel dann, wenn es nicht allzu schlimm ist, aber wenn mehrere Leute das machen, also mehrere Leute dieselbe Nachricht halt als Spam markieren zum Beispiel, dann würde die automatisch dann gelöscht werden nach einer Weile. Also das ist dann irgendwie, keine Ahnung, auf wie viele Stimmen ich es eingestellt habe, also 5 Leute oder so müssen sagen, dass das Mist ist. Und dann
muss man seinen Namen hinterlegen oder kann man auch anonym fragen, dass das jetzt Mist, was er geschrieben hat?
Achso, ich sehe es ja nur, das wird nicht veröffentlicht, wenn du jetzt.
Ja, ich weiß es nicht, aber wenn man jetzt meinetwegen 1000 Mal auf dasselbe Ding draufklicken, nur man damit man endlich einen Beitrag
hat. Nein, das geht nicht. Also das System ist natürlich so tolerant, so intolerant, dass es halt nicht derselben Person erlaubt, mehrfach. Also du kannst da mehrfach so einen Report reinschreiben und nerven und so, aber das wird dann halt nicht irgendwie vom System verwertet.
Okay, sag mal da und hier und
ja,
hinter dir. Okay.
Kann ich mal ganz kurz die Gruppenfunktionalität vielleicht noch zeigen, die ist relativ wichtig. Und zwar kann man halt auch Mitglied von Gruppen werden. Und könnte dann dort sich mit Gleichgesinnten unterhalten. Gruppen haben halt immer einen Leader, also einen Gruppenführer. Und der kann halt dann einstellen, wie das Forum zum Beispiel benutzt werden darf, wie die Gruppe rein darf. Darf jeder rein, dürften nur nach Bestätigung Leute rein oder ist das gesperrt komplett für neue Mitglieder? So ein bisschen wie OpenBC im Prinzip. Und,
Also könnte so eine Gruppe auch so ein Mobbing betreiben gegen irgendjemand, damit das gelöscht wird?
Ne? Klar. ich habe, glaube ich, sogar irgendwo reingeschrieben, in die... Ja klar. Ich habe irgendwo sogar reingeschrieben, dass Gruppen tatsächlich zur Lobbyarbeit genutzt werden können. Also du kannst halt, wenn du jetzt in der Gruppe bist...
Schon die Taliban-Gruppe?
Nee, noch nicht. Kannst du dich ja... bewerben. Also hier, das ist jetzt irgendwie eine Gruppe, die hat irgendwer aufgemacht. Jeder, der in der Gruppe ist, hat die Möglichkeit, seinen Gruppen diese Diskussionen, die im System drin sind, nochmal bekannt zu machen. Also zu sagen, ich promote die in meinen Gruppen, um dann Leute in diese Diskussion reinzutreiben, von denen ich denke, dass die auch ihre Meinung, die ja meiner entspricht, weil ich ja in der Gruppe bin, weil sie halt zu mir passt, dass sie halt ihre Meinung da auch vertreten und quasi dann so als Mob da reingehen in die Diskussion. Ja?
Ist das mit privaten Diskussionen, wenn ich nur meine Freunde das einladen will?
Nee, das geht im Moment nicht, also das System ist halt nicht so flexibel. Du kannst im Prinzip nur einen Strang pro Webseite halt anlegen, nicht mehrere.
Okay, jetzt hatten wir eine Reihenfolge, weil da meldet sich gleich, du bist Nummer 4, okay? Weil,
sag
mal, Peter, dann du,
dann du, dann du. Also, ich habe die Seite beobachtet, seit sie das erste Mal online gegangen ist. Und letztlich, du hast ja so ein bisschen das Problem, du hast eine kritische Masse, die du erstmal erreichen musst, damit auch wirklich Diskussionen schaffen. Wie hoch schätzt du diese kritische Masse ein, dass es auch dann von selbst weiterläuft?
Ich nehme an, dass ich so ein paar hundert aktive Mitglieder haben müsste, damit so in Gang kommt. Das halte ich jetzt nicht für unrealistisch. Ich weiß halt nur nicht, kommen die Leute mit dem System klar, erkennen die Vorteile? Ich habe zum Teil das Gefühl, dass ich nicht richtig erkläre, warum man das System nutzen sollte. Also ich preise es zumindest nicht vernünftig auf der Homepage an. Da muss ich halt noch ein bisschen Arbeit leisten. Aber also ich bin sehr überzeugt, dass das eigentlich ein System ist, was noch fehlt.
Werden Blogs irgendwie unterstützt, also mit Trackbacks und Pingbacks?
Nein.
Kennst du Co-Comment?
Kenn ich, ja.
Ja, kannst du dann nicht auch solche Funktionen mit einbauen?
Ich habe sogar so. Aber ich musste mich jetzt ein bisschen fokussieren. Also die vorherige Version von dem Ding, da habe ich einfach geschrieben, kommentiert irgendwas. Kommentiert Blogs, kommentiert eure persönliche Homepage und so weiter. Das hat dazu geführt, dass die Webseite zugespammt wurde. Das heißt, jeder hat sich bemüßigt gefühlt, seine persönliche Homepage da irgendwie einzustellen, woraufhin kein einziger Diskussionsstrang zustande kam. Ne? Weil die Leute haben halt irgendwie geschrieben, huhu, hier ist meine Homepage. um halt einen Link zu generieren auf ihre Homepage. Ich kann das mal ganz kurz zeigen, das ist der Horror. Also das war's vorher. Wie man sieht,
hier an der Seite
immer nur einen Kommentar. Das ist dann der jeweilige Seitenbesitzer. Und der zeigt halt irgendwie seine Homepage.
Und Google hat auch irgendwie mitgemacht.
Ja gut, manchmal gibt es dann Leute, die testen und dann schreibt er hin, hallo, ich bin der Erste, der bei Google kommentiert hat.
Ja. Aber wie filtert es denn dann die bei Newsrite die Seiten, die man da eingeben kann?
Dadurch, dass ich einfach ein Thema vorgebe, wird es schon besser laufen. Es läuft besser. Also zumindest die ersten Tage jetzt.
Theoretisch kann ich doch jetzt auch immer noch meine eigene Homepage sein, die du
erinnerst. Kannst du machen, aber dann wird hoffentlich jemand sagen, dass es Spam und dann lösche ich es. Ja. Also diesmal greife ich rigoros durch. Ja. Es sollte einen News-Charakter haben, sagen wir mal so. Ich habe da jetzt so Kategorien vorgegeben, da sollte das irgendwie reinpassen, obwohl das halt mit den Kategorien auch ein bisschen schwierig ist, aber ja. Ja?
Kann man nicht so eine Dingsfunktionalität mit reinbringen, dass die Leute einfach sagen, hier, die News ist wichtig, oder siehst du das sowieso schon drin, weil die Leute halt sich nicht jetzt banale Nachrichten dranhängen?
Genau, also der Gedanke ist halt einfach, ich zähle die Anzahl der Kommentare und die mit den meisten Kommentaren landen auf dieser Popular-Reiter oben. Und die anderen sind halt erstmal im New-Bereich. Also jede Nachricht, die einmal kommentiert wird, landet hier. Und da muss jetzt erstmal jemand dranhängen, damit es quasi auf die Frontpage kommt. So ein bisschen wie Dick. Ja. Ja, ich habe auch vom Politikforum betreut und das war wirklich kein Spaß. Wir sind mit Rechtsradikalen überflutet worden, das war ein Riesenproblem. Andererseits bin ich der Meinung, dass das halt so demokratisch wie möglich sein sollte, das System. Also ich werde versuchen, soweit es im Rahmen des Rechtes ist, da nicht zu zensieren. Ja, wenn es sein muss, zensiere ich natürlich, klar. Das ist kein Weg dran vorbei. Ja, das hab ich ja gerade gezeigt. Ne? Ja? Ich starte das jetzt erstmal und gucke, was passiert. Also, erstmal eine kritische Masse, wie gesagt, so ein paar hundert Leute drauf haben. Dann gucke ich mal, ob man damit Werbung irgendwie was verdienen kann. Das Problem ist, ich muss halt einfach die Serverkosten rausziehen, die sind halt relativ hoch. Ja?
Mit dem Wachstum willst du das einfach nur viral machen, also darauf hoffen, dass Leute sich einladen gegenseitig, oder hast du auch vor, das irgendwie nochmal das zu promoten, wenn ja, wie, oder hast du irgendwie bestimmte Leute noch?
Ja, also ich kenne halt so ein paar Leute hier in Berlin, die halt so politische, netzpolitische Sachen machen. Mit denen werde ich halt versuchen, irgendwie zu kooperieren. Und ja, Pressemitteilungen diese Woche vielleicht. Und dann hoffe ich tatsächlich auf die virale Wirkung.
Gibt es ein Geschäftsmodell?
Ein Geschäftsmodell? Nee, nicht, kein richtiges. Also ich muss dazu sagen, diese Software, mit der ich, also diese Forengeschichte, die ist flexibler, als man es jetzt hier sieht. Im Prinzip kann man diese Diskussionsforen auch in eine Seite reinpflanzen. Das heißt, im normalen Layout würde dann so ein Forum reinkommen und
das könnte man verkaufen.
Das könnte man im Prinzip als Dienst verkaufen. Das hatte ich bei WebRite auch vorgesehen, aber da muss ich halt noch ein bisschen Arbeit reinstecken einfach.
Aber es ist nicht geplant, irgendwas als freie Software zu releasen?
Als freie Software erstmal nicht, weil es einfach unordentlich ist und ich müsste halt massig dokumentieren. Das ist auch so ein Monster mittlerweile. Ja.
Ja.
Dann eine? Ja.
Grundlage hast du das programmiert?
PHP auf Serverseite. Also es gibt eine API. Und ja, Ajax. Viel Ajax. Nein. Gar nicht.
Thank you.
Es ist nichts auf meinem Server. Ich verlinke nur in diesem rechten Bereich ein iFrame. Ja?
Naja, aber ich meine, das macht der Google, das macht der Google News auch. Die haben ja auch Material auf ihrem eigenen Server. Ne?
Ja.
Aber das machst du jetzt nicht, und da sich das Problem, wenn sich eben Link ändert, oder ich meine, bei Yahoo News ist es mir schon oft passiert, dass dann irgendwie nach ein paar Monaten nicht mehr da ist.
Ja, gut, das Problem ist halt, naja, minder relevant, weil hoffentlich werden sowieso nur die neuesten Sachen diskutiert und nicht die Monate alten halt. Theoretisch kann ich auch, also ich mache es ja im Prinzip schon, ich ziehe mir die Webseite immer von meinem Server runter oder auf meinen Server runter und speichere den Quelltext. Im Prinzip könnte ich es so auch archivieren. Ich will mir das aber nicht antun wegen...
Ja, was machst du bei Spiegel Online? Spiegel Online nach einer Woche im Archiv und kostenpflichtig nur so und du hast es auf deinem Server und bietet es noch an. Das ist halt...
Eben, deswegen lasse ich.
Okay.
Aber das kannst du ja auch bei Google News auch machen. Das ist ja dann auch bei denen auf dem Server.
Bei Google was?
Ja, aber die haben deswegen in Belgien gerade ihr ganzes System vom Markt genommen.
Ja, das Problem ist, Google hat natürlich auch eine Rechtsabteilung, die ein paar hundert Leute wahrscheinlich hat.
Bist du das alleine?
Ein Freund von mir hilft ab und zu mit, aber im Prinzip bin ich das alleine, ja.
Wie lange hast du daran gearbeitet?
Lange. Also 9 Monate, aber es war halt vielleicht 30% Entwicklung, 30% Konzeption und dann nochmal 30% habe ich halt viel mit Usability gemacht. Also ich habe halt super viel Code wieder rausgeschmissen, eingebaut, wieder weggeworfen, nochmal neu gebaut, weil es einfach irgendwie in der Bedienung halt Mist war. Ja.
Okay. Ja.
Tschüss.
Ja. Jetzt haben wir wieder das Problem, vielleicht kann mal jemand den Notebook-Besitzer mit dem weißen Hemd von draußen reinholen, um sein Notebook abzuholen, weil der nächste Referent von eBay hat sein eigenes Notebook schon irgendwie auf dem Schoß liegen. Und ich glaube, das willst du auch einsetzen, oder? Ja, ansonsten...